Sie hören den Weihnachtsgottesdienst vom 25. Dezember 2020 aus der Kirche Mürike mit der Pfarrerin Ursula Fock und der Vikarin Regula Blindenbacher beim Abendmahl. An der Orgel und mit Gesang Tabia Plattner. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Hören und frohe Weihnacht.
Gott, du hast mich hervorgezogen aus dem Mutterschoß und hast mir Vertrauen gegeben an der Brust meiner Mutter. Guten Morgen miteinander. Wir feiern Weihnacht. Gott ist auf die Welt gekommen und kommt immer wieder neu auf die Welt. Das ist der Grundgedanke der Weihnacht. Doch Gott ist in anderen biblischen Texten auch schon gedacht worden als Geburtshelferin, als Hebamme, wo jede und jeder von uns ins Leben bringt, hilft an der Seite von dieser Frau, die uns geboren hat. Und so geht es heute in diesem Gottesdienst um göttliche und menschliche Geburtshilfe und um die Hebamme beim auf die Welt kommen von Jesus. Es geht um Vertrauen ins Leben und auf Gott, trotz allem, was dem Vertrauen immer wieder entgegensteht. Wir werden begleitet von der Tabia Plattner an der Orgel und wir feiern dann Abendmahl, angeleitet von der Regula Blindenbacher, unserer Vikarin. Jetzt beten wir miteinander und hören dann das Lied «Maria durch ein Dornwald ging», wie alle Lieder haben sie auch von diesem Lied die Strophe auf dem Liedblatt. Wir dürfen ja nicht singen, aber wir können innerlich mitgehen. Du Gott, Geburtshelferin, wir sind auf die Welt gekommen in diesem Jahr, ohne helfende Hand von Hebammen. Wie verletzlich wir sind, ist uns neu bewusst. Wie angewiesen sind wir auf Hände, die pflegen, auf andere, die da sind, wenn sonst niemand mehr dabei sein darf. Es tut weh, keine Hände mehr dürfen geben, zum Heben und Streicheln, denen, die es am meisten brauchten. Es ist schwer, allein zurechtzukommen, auf Treffen mit den Nächsten müssen verzichten oder sie mit schlechtem Gewissen trotzdem gewesen. Bist du da, Geburtshelferin Gott, wo sonst niemand da ist? Lass uns dich finden im kostbaren, verletzlichen Leben. In der Liebe, die jetzt im Verzicht aufscheint. Und in der Zuwendung von allen, die stellvertretend für uns dabei bleiben und sich einsetzen, bis an den Rand von ihren Kräften und darüber aus. Amen. Das neue, verletzliche Leben findet auch einen Weg durch den Dornwald durch, treibt und beschützt von Menschen, die zu einem Sorge tragen. Doch wo sind eigentlich die Hebammen, wo der Jesus auf die Welt gekommen ist? Die Maria ist in der Weihnachtsgeschichte von unserer Bibel weit und breit die einzige Frau. Und nie lesen wir, dass ihr jemand beim Gebären beigestanden ist. Das hat schon in der frühen Christenheit Menschen beschäftigt. Und sie haben sich ausgemalt, wie es bei dieser Geburt könnte zu und her gegangen sein. So zum Beispiel im Maria-Evangelium vom Jakobus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Hört, wie es dort davon erzählt wird. Und sie kamen halbwegs, und Maria sprach zu ihm: Josef, hebe mich von der Eselin herab, denn das Kind in mir bedrängt mich und will herauskommen. Und er hob sie dort herunter und sprach zu ihr: Wo soll ich dich hinbringen und deine Unziemlichkeit in Schutz bringen? Denn der Ort ist einsam. Und er fand dort eine Höhle und führte sie hinein und ließ seine Söhne bei ihr stehen und ging hinaus, um eine hebräische Hebamme in der Gegend von Bethlehem zu suchen. Und siehe, eine Frau stieg vom Berge herab und sprach zu mir: Mann, wohin gehst du? Und ich sprach: Ich suche eine hebräische Hebamme. Und sie antwortete mir: Bist du aus Israel? Und ich sprach zu ihr: Ja. Sie aber sprach: Und wer ist die, die in der Höhle gebiert? Und ich sprach: Meine Verlobte. Und sie sprach zu mir: Sie ist nicht deine Frau? Und ich sprach zu ihr: Es ist Maria, die im Tempel des Herrn aufgezogen wurde, und ich bekam sie durch Los zur Frau. Und doch ist sie nicht meine Frau, sondern ihre Empfängnis ist aus dem Heiligen Geist. Und die Hebamme sprach zu ihm: Ist das wahr? Und Josef sprach zu ihr: Komm und sieh. Und die Hebamme ging mit ihm. Er trat an den Ort der Höhle, und siehe, eine lichte Wolke überschattete die Höhle. Und die Hebamme sprach: Erhoben ist heute meine Seele, denn meine Augen haben Wunderbares gesehen. Israel ist das Heil geboren. Und sogleich verschwand die Wolke aus der Höhle, und ein großes Licht erschien, so dass die Augen es nicht ertragen konnten. Kurz darauf zog sich jenes Licht zurück, bis das Kind erschien. Und es kam und nahm die Brust von seiner Mutter Maria. Und die Hebamme schrie auf: Was für ein großer Tag ist das heute für mich, dass ich dies nie dagewesene Schauspiel gesehen habe. Wenn man schon eine Geschichte erzählt, wo die Hebammen bei der Geburt von Jesus vorkommen, hätten sie dann nicht auch wie ich erwartet, dass die Hebamme tatkräftig anpackt und den jungen Erstgebärenden bei der Geburt hilft? Die Geburtslegende erzählt uns aber nichts davon. Sie hat alles Interesse daran, um den Geburtsvorgang selber auszulassen und zu etwas ganz und gar Unkörperlichem zu machen. Das Kind erscheint einfach so. Es kommt und nimmt die Brust von der Mutter wie von Zauberhand. Nicht einmal das darf die Hebamme machen, das Kind an die Brust von der Mutter legen. Es tönt, wie wenn das Kind irgendwie aus dieser Wolke, die davon dreht ist, und aus dem Licht raus auf die Erde kommt. Alles ist daraufhin angelegt in dieser Geschichte, dass die Jungfräulichkeit von der Maria auch noch bei der Geburt erhalten bleibt. Eine zweite Hebamme, die dann später in dieser Geschichte dazukommt, glaubt das alles natürlich nicht. Sie will selber mit ihrer Hand erfühlen, ob die andere die Wahrheit sagt. Und wo sie das dann macht, verdorrt ihre Hand. Und sie wird dann erst, wo sie glaubt, durch das neugeborene Kind wieder geheilt. Man sieht also in dieser Geschichte aus dem 2. Jahrhundert nach Christus eine ganz starke Tendenz, um aus einem ganz menschlichen Ereignis wie eine Geburt ein wunderbar Göttliches zu machen, möglichst weit weg von den realen Erfahrungen. Es geht der Legende darum, die Göttlichkeit von dem Kind zu betonen. In einem seltsamen Kontrast dazu steht aber Josef seine Sorge um eine Geburtshelferin für seine Verlobte. Er sucht ja eine hebräische Hebamme. Die Bezeichnung macht stutzig. Wir sind doch zu Israel. Wieso wird das so betont, eine hebräische Hebamme? Ist doch klar, oder? An einem anderen Ort in der Bibel spielen aber eben hebräische Hebammen die entscheidende Rolle. Nur dank der Hebamme nämlich überlebt der kleine Moses, der später im Auftrag von Gott das kleine Volk der Hebräer aus der Versklavung zu Ägypten herausführt. Die Hebammen haben den Auftrag vom Pharao, alle neugeborenen Buben der Hebräerinnen gerade nach der Geburt umzubringen, weil der Pharao denen ihre Macht, der Hebräerin ihre Macht fürchtet. Also die Hebammen haben einen Auftrag vom Pharao, der ganz entgegen ihrem Auftrag als Hebamme steht. Sie sollen ja Leben auf die Welt bringen und nicht Leben töten. Aber die Hebammen hören in den Mose-Geschichten auf Gott und auf ihr Gewissen. Und sie folgen dem Pharao nicht. Natürlich bleibt das dann für die Hebammen dort nicht ohne Konsequenzen. Der Pharao zitiert die Hebammen zu sich. Sie rechtfertigen dann ihr Handeln oder ihr Nicht-Handeln, sie haben ja die Buben nicht umgebracht, die Kleinen. Sie rechtfertigen sich mit einer List. Die Hebräerinnen sagen eben stark wie Tier. Und darum gebären sie noch, bevor die Hebammen ihnen zu Hilfe kommen können. Und so überleben dann viele kleine Buben den Befehl vom Pharao, bis der Pharao dann schließlich das ganze Volk zum Handlanger von seinem Befehl macht. Alle müssen jetzt mithelfen, um die neugeborenen Buben zu töten. Der Mose wird aber dann doch gerettet, dank seiner Schwester Miriam, wo der kleine Brüder im Schilfkörbli aussetzt und ihn nicht aus den Augen lässt, bis ausgerechnet die Tochter vom Pharao das kleine Bübli findet und an ihrem eigenen Hof aufziehen lässt. Gestillt und bemuttert, ausgerechnet von Mose, seiner lieblichen Mutter, wo sie als Amme anstellt. Die Rettungsgeschichte von Mose und natürlich vom ganzen Volk Israel schwingt mit, wenn der Josef in dieser Legende verzweifelt nach einer hebräischen Hebamme ruft. Hebräische Hebammen, das hat man hier gewusst, sind weise Lebensretterinnen, geistesgegenwärtig und mutig ihrem Auftrag treu. Sie erinnert mich damit als Pflegepersonal, wo jetzt in den Spitälern und Altersheimen Dienst tut, bis an Anschlag und darüber raus. Nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich leistet sie Beistand im Dienst vom verletzlichen Leben. Sie stehen Menschen bei und ersetzen Angehörige, die nicht zu Besuch kommen oder sehr vorsichtig sind. In der Legende im Maria-Evangelium vom Jakobus, wo wir gehört haben, sind die Hebammen Teil vom patriarchalen Besitzdenken und von der Kontrolle über die Sexualität und die Fruchtbarkeit der Frauen. Die Hebammen bezeugen in dieser Geschichte, dass kein Mann mit dieser Schwangerschaft etwas zu tun hat und dass sogar die Geburt von dem Gotteskind ohne Schleim und Blut von einer natürlichen Geburt abläuft. Leider hat das nachgewirkt in der Abwertung von Frauen bis in unsere Zeit hinein. Auch heute noch ist Geburts- und Menstruationsblut für einen Skandal gut und wenn Reklame gemacht wird für Binden oder Hygieneartikel im Zusammenhang mit der Menstruation, dann dürfen wir ja kein Blut sehen. Doch immerhin haben die Geburtslegenden die Erinnerungen an die Hebammen bei der Geburt des Jesuskind wach gehalten und haben sie sogar schon bei der Geburt von der Maria, deren ihrer Mutter, zur Seite gestellt. Es gibt Legenden dann von der heiligen Anna, die eben als Mutter von der Maria gilt. Und in diesen Legenden sind auch wieder die Hebammen Garantinnen dafür, dass schon die Geburt von der Maria sogenannt unbefleckt von sich gegangen sei. Aber es gibt immerhin Darstellungen von verschiedenen Malern, wo die Hebammen ums Bett der Gebärenden stehen, wo sie das Kind waschen oder es der Anna an die Brust legen. Und sie bringen dann der Mutter nach der Geburt stärkende Nahrung, Brot und Wein, damit sie wieder zu Kräften kommt. Man könnte aber auch die Geschichte von der weihnachtlichen Geburt ganz anders erzählen. So hat es ja wohl auch zu Bethlehem geburtskundige Frauen gehabt. Diejenigen, die schon selber geboren haben oder andere Frauen bei der Geburt beigestanden sind. Bei den Hirten auf dem Feld hat es nach neuerer Erkenntnis auch Hirtinnen gehabt. Und diese Frauen haben ja wohl auch Erfahrungen gehabt mit Geburten. Mit menschlichen Geburten und auch mit Geburten von den Tieren, die sie beim Gebären wohl auch manchmal müssen unterstützen. Und so tauchen vor dem inneren Auge Figuren auf in dieser Geschichte, die dann in den biblischen Geburtserzählungen keinen Platz gefunden haben. An der Seite vom fürsorglichen Josef kann man sich ein oder mehr umsichtige und tatkräftige Frauen vorstellen, die während und nach der Geburt die Gebärende unterstützt und umsorgt haben und dem Neuankömmling so ins Leben geholfen haben. So wird das Wunder der göttlichen Geburt geerdet und bis in unsere Zeit über verbunden mit allen, die umsichtig und tatkräftig Geburtsvorgänge unterstützen und begleiten. Auch später ist aber leider nur selten die geburtsbegleitende Tätigkeit theologisch gewürdigt worden. Immerhin findet man in einer Kirchenordnung vom Herzogtum Preußen aus dem Jahr 1569 eine Perle zu den Hebammen und ihrer Tätigkeit. Es heisst dort, es ist ein bisschen altertümliches Deutsch, aber ich glaube, man versteht das Wichtigste daraus. Erstlich, dass die Hebammen ihres Amtes wahrnehmen und gut Achtung geben, darinnen sie ihrem lieben Gott die Hände bieten, durch welche er die Frucht, so er geschaffen, vom Mutterleib in dies elende Leben führet. Und also dies Werk wahrhaftig ein heilig, göttlich Werk ist, so zu der Schöpfung gehöret unseres Herrn Gottes, nach dem ersten Artikel unseres christlichen Glaubens. Das heisst nichts Geringeres, als dass die Hebammen mit ihrer Tätigkeit Mitschöpferinnen von Gott sind. Was sie tun, sei ein heiliges, göttliches Werk zu der Schöpfung, wo zu der Schöpfung von Gott gehört. Von da aus lässt sich überlegen, wie nicht nur Hebammen sich als Geburtshelferinnen an der Schöpfung von Gott könnten beteiligen. Jede und jeder von uns kann doch durch ihr Leben und Sein helfen, uns auf die Welt bringen und so dazu beitragen, dass Gott immer wieder neu auf die Welt kommt. Die Hebammen und ihre Tätigkeiten stehen schon in der Bibel symbolisch für den Beistand von Gott. Dabei ist nicht so klar, ob Hebamme hier eigentlich ein eigener Beruf war oder ob Frauen viel mehr aufgrund von ihren eigenen Geburtserfahrungen zu Geburtsbegleiterinnen geworden sind. Immerhin aber liest man in der Bibel von geburtsbegleitenden Tätigkeiten wie im Abschneiden von der Nabelschnur, im Abwaschen mit Wasser, im Einreiben mit Salz, das kennen wir so nicht mehr vom Neugeborenen, oder vom Einwickeln in Windeln. Es gibt auch Bilder aus dieser Zeit, so Darstellungen, die irgendwo eingeritzt worden sind, wo eine Frau von hinten eine Gebärende umfasst und stützt und eine zweite Frau vor ihr sitzt oder knündelt und das Kind in Empfang nimmt. Physisch, aber auch sozial und rechtlich sichern die Hebammen das Überleben des Säuglings in dieser Zeit. Wenn die ganz elementaren Handlungen rund um Geburt unterlassen werden, wenn der Säugling sich selber überlassen wird, dann bedeutet das seinen Tod. Und häufig auch der von den Gebärenden. Doch wenn Menschen von Anfang an so getragen und begleitet werden, durch grundlegende sorgende Tätigkeiten, dann können sie Geborgenheit erfahren und Vertrauen ins Leben finden. So redet im Psalm 71 eine Bettende Gott als Hebamme an. Auf dich habe ich mich gestützt von Mutterleib an. Aus dem Bauch meiner Mutter hast du mich herausgelöst. Dir gilt mein Lob immer zu. Bei Gott als Geburtsbegleiterin sucht die Bettende drum auch Zuflucht in der Not, dann, wenn ihre Kraft abnimmt, in der Zeit vom Alter. Hebammen sprechen in der Bibel auch den Gebärenden Mut und Beistand von Gott zu. So heisst es zum Beispiel von der Rahel, die eine schwere Geburt hat und am Ende daran stirbt. Eine Hebamme hat sie dabei begleitet und hat ihr gut zugeredet. Fürchte dich nicht. Ähnlich reden auch die Frauen, die einer namenlosen Gebärenden im Samuelbuch beistehen. Auch sie sagen, fürchte dich nicht. Wir kennen die Zusage von den Engeln, die den Hirten und Hirtinnen auf dem Feld zurufen. Fürchtet euch nicht. Auch sonst sind sie in der Bibel göttliche Beauftragte, die Menschen das zusagen. Fürchte dich nicht. Priester oder Propheten, die im Dienst von Gott stehen und die den Menschen im Namen von Gott sagen, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Oder fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Von da aus kann man schliessen, dass Hebammen bei der Geburt auch eine priesterliche Rolle hatten, als denjenigen, die den Gebärenden ein heiliges Wort zugesprochen haben. In einer Situation, die gekennzeichnet ist von Unsicherheit und auch von Angst, wie immer dann, wenn göttlich sein Leben der Menschen hineinbricht. So ist es ja auch in der Weihnachtsgeschichte, wo das göttliche Licht und das Auftauchen der Engel die Menschen in ihrem Alltag unerwartet treffen. Fürchte dich nicht, ist nicht einfach nur gesagt als Antwort auf unsere Ängste, sondern auch als Antwort auf eine Begegnung mit dem Göttlichen, wo von außerhalb ins Leben hineinbricht und wo darum immer auch etwas Erschreckendes hat. So wie ja auch eine Geburt bis heute immer eine Grenzerfahrung ist. Wo Menschen einander Mut und Hoffnung zusprechen, auch im Namen von Gott, da sind sie bis heute Geburtsbegleiterinnen, Geburtsbegleiter ins Leben. Sie tun anderen neue Möglichkeiten auf. Sie verkörpern selber den Beistand von Gott, der so fern und doch durch sie nahe ist. Auch in dem Psalm, wo Jesus in Todesangst am Kreuz betet, wird Gott als Hebamme angeredet. Du hast mich hervorgezogen aus dem Mutterschoß und hast mir Vertrauen gegeben an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an. Vom Mutterschoß meiner Mutter an bist du mein Gott. Die Worte klingen darum auch mit, wenn der Jesus einen anderen Vers aus dem gleichen Psalm rausschreit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In der äußersten Not und Bedrängnis sucht der Jesus Hilfe bei derer, die ihm auf die Welt geholfen hat und ihn seit der Geburt fürsorglich begleitet. Gott als Hebamme. Wenn von niemandem mehr Hilfe kommt, mögt doch wenigstens die, die ihn ins Leben gebracht hat, ihm beistehen und ihn begleiten. Sei nicht fern von mir, denn Bedrängnis ist nah. Nirgendwo Hilfe. Am Anfang und am Ende vom Leben sind wir elementar einsam, hat mir einmal eine Psychologin gesagt. Andere Menschen können uns zwar beistehen, doch die Erfahrung vom Geborenwerden und die vom Sterben müssen wir selber machen. Und auch die Erfahrung vom Gebären. Es kann sie uns niemand abnehmen. Es sind Durchgänge und Übergänge von der einen in eine andere Welt. Doch der erste Übergang ins Leben, der ist nur möglich durch andere, die uns bejahen und ins Leben bringen. Als Geborene sind wir immer schon angewiesen auf andere. So ist auch Gott in dem Moment, wo er sich von einer Frau auf die Welt bringen lässt, angewiesen darauf, dass die Menschen sich um ihn kümmern und sich mit ihm verbinden. Zeiten wie jetzt rufen uns das Angewiesensein aufeinander eindringlich ins Gedächtnis. Das füreinander da sein und einander ins Leben helfen, kann Schmerz und auch Leid nicht verhindern, nur mildern. Doch in Anlehnung an die Bilder von Gott als Hebamme, die durch den Geburtsschmerz durchbegleitet, könnten wir auch das Leiden und das Sterben als Geburt in ein neues Leben hinein verstehen. Tatsächlich lässt schon in der Apostelgeschichte Lukas den Petrus über den Jesus sagen, ihn hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Geburtsschmerzen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Wenn wir uns erinnern an die alte Gebärkultur in und außerhalb der Bibel, wo die Geburt auch ein religiöses Ereignis ist, so leuchtet das ein. Am Jesus seine Todesschmerzen können dann auch als Geburtsschmerzen für eine neue Zeit verstanden werden. Leiden kann man so nicht schönreden. Doch es ist eine Hoffnungsperspektive für alle, die durch Leid durchgehen, dass auch ihnen das Göttliche fürchte dich nicht gilt. Es verheisst das Dabeisein von Gott und von Menschen als Geburtshelfer. Und es mahnt uns daran, dass die Geburt von Gott und von der neuen Schöpfung von Gott auf dieser Welt immer Geburtshelferinnen und Geburtshelfer braucht. Menschen, die Gott in die Welt helfen, die das Leben schützen und bewahren. Amen. Thank you.
Abendmahl miteinander zum Zeichen, dass Gott uns möchte nahe sein. So nahe wie ein Baby, wenn man es in den Armen hat. So nahe wie der intime Moment, wenn ein Kind gestillt wird. Gott will uns so nahe sein und ist darum in die Welt gekommen. In das menschliche Leben. Er hat das Schöne und Schwere geteilt. Er weiß, dass wir manchmal Durst haben, dass wir manchmal Hunger haben. Auch der Jesus wird nach Milch geschrien haben. Und er weiß, dass wir Hunger haben nach Wahrheit und Durst nach Frieden, nach Erlösung. Und das Brot und der Wein sind jetzt Zeichen, dass Gott uns satt machen will. Das Brot, das wir essen, steht für den Leib von Christus und für alles, was wir zum Leben nötig haben. So wie das Brot, das wir brechen, hat Jesus Christus sein Leib hergegeben und seine Seele für uns als Lebensgrundlage, dass wir leben können. Der Wein, den wir trinken, steht für das Blut von Christus und erinnert uns an die Bedrohungen, die schon das kleine Jesus als Baby hatte und durch sein ganzes Leben durch ihn begleitet haben. Auch wo wir leiden und das, was uns tot macht, dort verspricht der Kelch neues Leben. Und einmal wird uns gar nichts mehr von Gott trennen. Nichts mehr von uns selber und nichts mehr von anderen. Etwas von dieser Hoffnung schwingt mit, wenn wir zusammen Brot und Wein teilen. In dieser Nacht, wo Jesus verraten worden ist, hat er noch einmal mit seinen Jüngern gegessen. Und er hat das Brot genommen, hat gedankt, hat es gebrochen, und hat seinen Jüngern gesagt, das ist mein Leib für euch. Nehmt und esset und macht das in Erinnerung an mich. Und nachdem sie gegessen haben, hat er den Kelch genommen. Und er hat gedankt und hat gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und jedes Mal, wenn ihr von dem trinkt, erinnert euch. Wenn wir von dem Brot essen und von dem Wein trinken, dann ist es so echt, wie Gott unter uns Menschen wirkt. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Aber Gott wird auch in jedem von uns Mensch werden. Und so können wir die Angst voreinander verlieren und ohne Angst aufeinander zugehen. Wenn Gott in uns und unter uns Mensch wird, dann werden wir zu Menschen vom Heil. Zu Menschen, die sich selber und andere achten. Und darum bitten wir mit dem Gebet von Jesus Christus, unser Vater im Himmel. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns mit dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Schaut, alles ist bereit. Der Saft, der Traubensaft und das Brot ist uns Stärkung für den Weg. Das wollen wir jetzt teilen. Dazu bleiben Sie bitte sitzen. Wir werden alles an Ihren Platz bringen und dann auch dort wieder holen.
Thank you.
wir wollen um den Frieden beten. Normalerweise würden wir einander den Friedensgruß machen, aber in der Corona-Zeit machen wir das ein bisschen anders. Wir hören das Lied «Frieden wünsche ich dir». Und dazu können wir einander anschauen und uns von Herzen Frieden wünschen oder das Denken, vor allem, wo wir wissen, wo Frieden brauchen.
Frieden wünsche dir, oh Frieden wünsche mir, Frieden für uns alle und für die ganze Welt. Frieden wünsche dir, oh Frieden wünsche
Gott, wir danken dir dafür, dass du uns Brot und Wein als Zeichen für deine Nähe gegeben hast. Du gibst uns damit einen Vorgeschmack darauf, wie es ist, wenn wir dir unter uns Platz geben. Amen.
Wir sammeln heute Kollekte für die dargebotene Hand. Das Telefon 143, wo man anrufen kann, wenn man nicht mehr weiter weiss. Wenn man ein offenes Ohr braucht, das einem zulässt und nicht weiss, wo man sich sonst hinwenden soll. Das Telefon ist ja 24 Stunden erreichbar, auch in der Nacht, wenn man sonst vielleicht niemandem anrufen kann. Es ist eine grosse Hilfe, gerade auch über die Festtage, wo es vielen Leuten nicht gut geht. Danke, dass ihr mit euren Spenden ermöglicht, dass es das offene Ohr gibt. Natürlich haben auch wir Pfarrpersonen ein offenes Ohr für euch und für Menschen, die es brauchen. Manchmal braucht es einfach ein bisschen mehr Geduld, wieder beim Telefon 143, weil wir vielleicht nicht gerade immer das Telefon abnehmen können. Ich möchte Tabea Plattner an der Orgel ganz herzlich Danke sagen für deine Musik, für dein Singen und für deine Geduld beim Warten auf das Thema und den Ablauf von mir. Danke ganz herzlich auch der Desiree Mattis, die extra für uns das Liedblatt gestaltet hat und die sonst auch immer so umsichtig für alles sorgt, alles parat macht, den Baum schmückt, obwohl sie immer ein bisschen Angst hat, dass er könnte brennen, trotzdem noch richtige Kerzen drauf tut, gell? Ja, danke vielmals. Am 3. Januar ist dann z'Abend ein Neujahrsgottesdienst in der Kirche Holderbank mit dem Pfarrer Martin Kuse und mit Musik von Christina Ischi. Bis dann wünschen wir Ihnen, Regula Blindenbacher und ich, ganz schöne Weihnacht weiterhin mit achtsamen und bereichernden Begegnungen mit sich selber, mit anderen und mit Gott. Zum Schluss hören wir vor dem Segen das Lied 400. Fröhlich soll mein Herz springen.
Thank you.
stärke, was in dir wachsen will. Gott schütze, was dich lebendig macht. Gott schenke dir, was für dich heilsam ist. Gott schaue darauf, was du freigibst. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt dir das Gesicht leuchten über dir und schaut dich freundlich an. Gott schaut zu dir und gibt dir Frieden. Amen.